Unter gutem Stern von W. Fischer. Er war kein übler Bub, der Gaberl. Das Blaue vom Himmel hat er sich nicht erst brauchen herunterzuholen, das ist schon in seinen Augen gelegen. Und gewachsen war er auch, wie eins, das die Größe von seinen Jahren hat. Sein Heim war oben auf dem Schlossberg, wo er hat prächtig auf die ganze Stadt heruntersehen können und auf all die Häuser, die sich im Kreis um den Berg geschart haben. Hat sich auch nicht leicht vor etwas gefürchtet, weil er ein frommes Herz in sich gespürt hat. Aber doch hat's einmal etwas gegeben, dem er nicht recht getraut hat. Kommt er nämlich zu einer alten Mauer, die von der Festung her übrig geblieben ist, und kann an ihr nicht weitergehen, weil alles mit Buschwerk verwachsen ist. Und der Weg wär noch hübsch eben gewesen. So meint er halt, das Gesträuch wird nicht gar so wild sein und mich durchlassen, wenn ich mich recht anstell. Tut's also und stellt sich recht klein an, damit er durchschlüpfen kann. Das ist ihm gelungen. Aber jetzt sieht er in der Mauer eine Tür, und da war ihm etwas ängstlich zumute, denn diese bewachten zwei Männer von beiden Seiten und trugen zugleich auf ihren Rücken die Türwölbung. Vor denen fürchtete er sich beinahe, obgleich sie so aussahen, als wenn sie von Stein wären. Aber der eine schaute ihn genau an und machte dazu ein böses Gesicht. Der andere kümmerte sich wenig um ihn und sah weg. Jetzt ist den Gaberl die Scheu angegangen und hat ihm zuraunen mögen, besser umkehren. Aber da sieht er drüben einen hellgrünen Rasen und steht dort ein schöner Bub, der ruft ihm zu, »Fürcht'st dich etwa?« »Nein, das gerade nicht«, gibt ihm der Gaberl zur Antwort. »Aber der Mann gefällt mir nicht. Er schaut so verdrießlich drein.«
»Oje«, sagt der andere, »er hat sich sein Gesicht auch nicht selber gemacht und muss ausschauen, wie er ist. Willst nicht herkommen zu mir?«
»Wohl, ich komm schon.«
Und ohne, dass er sich besonderen Mut eingesprochen hätte, ging er getrost an dem Mann vorbei zu dem Knaben, der ihn rief. Der zeigte ihm jetzt wunderhübsche Spielsachen, dass er ganz erstaunt über die Herrlichkeit war, und sie spielten miteinander in aller Eintracht wie zwei gute kleine Gesellen. Der Gaberl hätte gewiss vergessen, dass es eine Zeit gibt, die immer vorwärts geht, aber sein Spielkamerad hatte ihn gemahnt. »Geh jetzt heim, und wenn du wieder herkommen magst, so brauchst mich nur bei meinem Namen zu rufen. Heilit, so wird dir der Mann nichts tun, und ich werd wieder mit dir spielen. Aber sagen darfst du niemandem etwas davon, sonst siehst mich nimmer.« Also ging der Gaberl wieder kühn an dem mürrischen Türsteher vorbei, ohne ihn viel anzusehen, und fand auch den Weg durch das dicht verwachsene Strauchwerk wieder heim in das Türmerhaus, wo seine Eltern wohnten. Dann ist das oft geschehen, dass er mit dem Heilit gespielt hat, und war eine Freude, dass er's tun konnte. Die eigenen Augen sind ihm klar geworden, so oft er in die des anderen geschaut hat, und war ihm ganz fromm zumute dabei. Wenn er oben auf dem Schlossberg ging, wo er gerade als ein Kleiner über die Brüstung mit dem Kopfe langen konnte, da sah er viel Schönes, was er früher nicht bemerkt hatte. Die blauen Berge schienen ihm wie gute große Freunde zu sein, die ihm die Einladung überschickten, dass, wenn er einmal gewachsen sein würde, er zu ihnen kommen dürfe. Der helle Strom, die Mur, lachte ihm von unten zu und sagte, »Auch das Höchste, was es gibt, die Sonne beschaut sich in mir wie in einem Spiegel.« Dann strahlte die Mur vor Freude förmlich auf und strömte weit weg, dass er ihr nicht mit den Augen folgen konnte. Es war alles so schön, weil es groß und herrlich in der Weite lag. und er war zufrieden, dass er als kleiner Bub in der Nähe sein und alles betrachten konnte. Mit dem Heilit aber hatte er seine gute Zeit gehabt und sich allemal einen freundlichen Anblick geholt, und die beiden haben sich miteinander vertragen wie zwei rechte Frühlingskinder. Fragt ihn der Heilit einmal, was er sich gerne wünschen tät, und er denkt nach, was das wohl sein möchte, und gibt dann zur Antwort: »Mir gefiel am besten ein Stern, wie so viele zur Nacht am Himmel scheinen. Einen solchen möchte ich haben, der mir zu eigen gehört.« »O du Tschapperl«, lachte der Heilit, »die sind ja viel zu weit weg von dir. Wie willst du einen erlangen?« »Ich möchte nur, dass er mir gehört, wenn er auch weit weg ist«, meint der Gaberl befangen, weil ihm doch fürkommt, als hätte er etwas Dummes gesagt.
»Na?« »Vielleicht kriegst einmal einen, der über dich wachen wird, wenn du recht brav schlafen tust.«
»Da hab ich ja nichts davon, wenn ich schlaf«, sagt der Gaberl.
»Das kannst nicht wissen. Die Kinder wachsen, auch wenn sie schlafen. Da kann's leicht sein, dass er dir dazu helfen mag.«
Der Gaberl musste wohl ein braver Bub sein, da er solchen Spielkameraden fand. Wo sie saßen, da wuchsen die Blumen prächtig auf, dass er darüber staunte, denn er hatte nie so schöne aus dem Schlossberg gesehen, und der Heilit sagte: »Siehst du, die Sterne sind auch Himmelsblumen, an denen der liebe Gott seine Freude hat, und deshalb darf sich auch jedes Kind daran erfreuen, wenn es zu Nacht recht fromm hinausschaut.« Da wunderte sich der Gaberl, wie sein Geselle so zu reden wußte, daß er selber immer etwas davon behielt, über das er nachdenken konnte. Aber es kam die Zeit, dass das Jahr nicht mehr kindlich jung war wie sie beide, und der Herbst nahte heran. Das Laub der Bäume trug rote und goldene Farben, die leuchteten und glühten. Dann verließen sie ihre heimatlichen Äste und suchten sich auf dem Boden ein Lager. Der Heilit kam immer seltener zum Spielplatz, und mit dem ersten Schnee war er verschwunden und ließ sich mit keinem Rufen mehr herbeiholen. Der Gaberl war verwaist, als wenn er ein Brüderlein verloren hätte, und jetzt gesellte sich das Leid zu ihm in seiner Einsamkeit. Der Winter ist auch ein gestrenger Herr, und wenn der ins Land einrückt, so verweht er alles mit Schnee, so daß ein weißer Teppich daliegt. Aber das Ärgere ist dem Gaberl zugestoßen. Sein liebes Mutterl ist krank gelegen und hat sich schier nimmer auskennen vor lauter Wehtun. Der Arzt ist geholt worden, hat seine beste Miene aufgesetzt und doch nichts Gutes sagen können. »Es ist halt so«, hat er gemeint, »ich werd schon das Meinige tun, um der Frau zu helfen, aber unser Herrgott muß auch das Seinige tun.« Und dem Gaberl hat es das Herz abgedrückt, wie er sein liebes Mutterl so krank und abgezehrt liegen sieht, und hat ihn jeder Tag schwer belastet. Auch der Vater, sonst ein starker Mann, hat trübselig dreingeschaut, wie die Mutter, die alles im Hause zusammengehalten hat und überall die bravste war, wie sie jetzt hilfsbedürftig im Bette liegt. Und der Arzt hat wieder einmal den Kopf geschüttelt und gemeint: »Verzweifeln dürfen wir nicht. Was meine Kunst vermag, das wird ihr alles zuteil werden. Aber die gute Natur muß dazu helfen, die des lieben Gottes Dienstmagd ist und ihm alles zu Willen tut.« »Ja, und doch ist's schlimm gestanden um die gute Frau, und der kleine Bub hat geseufzt, wenn er an ihrem Bett gesessen ist, die er so gern gehabt hat.« Wenn der Gaberl jetzt vom Schlossberg aus sein Köpferl über die Brüstung streckte, so lagen unten die Häuser eingeschneit, und im Moorfelde hoben sich nur die Fichtenwäldchen dunkelgrün vom weißen Grunde ab. Der Wind strich mit frostigen Flügeln von der kleinen Alpe herunter, und wo er vorbeizog, da erstarrte jedes Wässerchen zu Eis. Nur die Mur eilte viel zu rasch dahin, dass er sie hätte fassen und zu Eis wandeln können, Sie behielt ihre Freiheit und strömte nur ernst zur strengen Zeit in die Ferne. So war Weihnachten gekommen. Das Fest, das alle Kinderherzen erfreute. Nur Gabal seien es nicht, denn es konnte diesmal in der Türmerwohnung kein Christbäumchen geben, das wundersam erglänzte und unter welchem sonst die Spenden für den Buben lagen, die das Christkindl gebracht hatte. Mit der Mutter war es gar übel bestellt, und der Arzt hatte die Hoffnung aufgegeben, dass sie wieder zu sich kommen und im Leben erhalten bleiben könne. Das waren traurige Weihnachten für den armen Buben, und in der Christnacht wachte der Vater an dem Bette der Kranken, wobei ihm Gabal mit dem eigenen Leid zur Seite stand. Das dauerte so lange, bis die Stunde heranrückte, wo der Vater in den Turm steigen musste, um die große Glocke zur Christmette zu läuten. Er entfernte sich, und Gabal blieb mit der Mutter allein. Die lag mit geschlossenen Augen, atmete schwer und wusste nichts von der heiligen Nacht, die sich mit tausenden von schimmernden Bäumen geschmückt hatte. In dem Kinde aber war das Leid immer mächtiger, und es fiel ihm ein, dass er in die Stadt hinuntersteigen müsse, um den Arzt heraufzuholen, der ihr vielleicht noch helfen könnte. Er rief die alte Magd herein, dass sie bei der Mutter bleiben möge, bis er wiederkomme, was nicht zu lange dauern werde. Und die Magd, die wusste, dass Gabal ein gescheiter Bub war, ließ ihn gewähren. Also geht er in die Winternacht hinaus. Und wenn man die Kälte hätte sehen können, so hätte sie der Mondschein gezeigt. Aber so war sie nur zu fühlen und streng genug. Geht er über den festgefrorenen Schnee, der nur so geflimmert hat, seinen Weg. Der hat sich unter der weißen Decke verborgen gehalten, aber es macht nichts, denkt sich der Gabal und kommt ein Stück abwärts. Da steht er plötzlich in einer Gegend, die war ihm fremd, und doch meint er, er müsse schon einmal da gewesen sein. Es war nichts weiter zu sehen als ein dichtes, kahles Gesträuch, und er denkt sich, da muss ich vorbei, um abwärts zu gelangen. Und wie er sich durchzwängt, bemerkt er eine Tür in der Mauer und etwas wie eine verwitterte Steingestalt, deren Gesicht aber verborgen bleibt. Und jetzt weiß er, dass er fehlgegangen ist. Die Erinnerung steigt aber so mächtig in ihm auf, dass er zu weinen angehoben und »Heilet« gerufen hat. In derselben Zeit fängt der Vater im Turme zu läuten an. Und die große Glocke, die Liesel, schickt ihre eherne Stimme in das weite Land hinaus und verkündet die Geburt des Herrn. Da ist es geschehen, dass der Schnee auf einmal verschwunden war. Ein lieblicher Rasen hat sich gezeigt, aus dem wundersame Blumen sprosten, und ein holdseliger Glanz ist über ihnen gelegen, wie Sonnenlicht in der Nacht. Und mitten unter den Blumen steht sein guter Kamerad, der Heilet, blickt ihm freundlich in die Augen und sagt, »Na, Gabal, es ist recht, dass du mich aufgesucht hast. Ich will dir helfen. Musst nur alles genau tun, wie ich dir's anzeigen will. Wirst dir's merken?« »Gewiss«, antwortete er voller Freude und hat recht aufgepasst, dass er nichts von alledem verliere, was der andere vermeldet. Der gibt ihm dann einen weißblühenden Zweig in die Hand und mahnt ihn, »Geh jetzt und schau dich nimmer um.« Kommt der Gabal zur Tür, sieht nicht rechts und nicht links und berührt sie mit dem blühenden Zweig. Die Tür tat sich von selber auf und er ging einwärts. Da lag ein herrliches Land, überglänzt von goldenem Sonnenschein. Blaue Berge ragten in der Ferne zum klaren Himmel auf, und wo er schritt, da grünte weicher Rasen, aus welchem die Blumen mit lieblichen Köpfchen emporstiegen, als wollten sie den Gabal begrüßen. Die Bäume standen blütenvoll und beherbergten auf ihren Ästen eine Schar von Vöglein, die in bunten Federn glänzten und holdselig sangen, als wollten sie all die Schönheit verkünden, die überall ausgebreitet lag. Und es war dem Gaberl, als ob er durch die Landschaft ginge, die er vom Schlossberg aus in der Weiten erblickte. Nur war alles verklärt in dem goldenen Scheine und hob sich wie selig über den eigenen Frieden in den Äther. Da floss auch ein Strom dahin, der wie die Mur grünlich erglänzte und sich von dem hellen Grün der Ufer in lebendiger Bewegung abhob. Und die Hügel säumten ihn in freundlichem Zuge, als freuten sie sich, ihn zu begleiten und das zarte Laub ihrer frühlingsgrünen Wälder in ihm spiegeln zu können. Zu denen konnte Gaberl nur hinaufblicken. Wenn er aber an den blühenden Bäumen vorbeischritt, die unten standen, so war es, als ob die Blütenäste sich vorneigten, um den Zweig zu bewundern, den er in der Hand trug, weil sie solchen niemals gesehen hatten. So fühlte er sich frei und froh in der Zauberlandschaft. Es war ihm, als ob er auf leichten Sohlen aus der blühenden Nähe in die Ferne wanderte, und als ob der Goldglanz, der alles umhüllte, sich auch wie ein herrliches Gewand um seinen Leib schmiegte. Davon ward ihm das Herz traut bewegt, und sein Blick umfasste die Nähe und die Ferne in einem holden Bild, das ihm gehörte, weil er darin lebte. Jetzt kam er in ein schönes Tal, von dessen Hügeln weiße Landhäuser herabglänzten, und er sah eine Schar Knaben, die sich mit Ballspiel ergötzten. Sie waren ungefähr von seinem Alter und prächtig gekleidet, wie rechte Herrenkinder. Dem Gaberl gefiel es sehr, wie die Bälle in bunten Farben, grün, blau, rot, violett, durch die Luft flogen und gehascht wurden. Dabei waren die Bewegungen der Knaben kräftig und doch auch zierlich, dass er ein wenig stehen blieb und ihnen zusah. »Willst mitspielen?« fragte ihn einer, der Anführer zu sein schien.
»Ich möchte schon, aber ich darf nicht«, erwiderte er.
»Dürfen? Was ein rechter Bub ist, der muss immer dürfen können, wenn er etwas will, sonst ist er im Unrecht, wenn er etwas will.«
»Ich verstehe das nicht«, gibt er zur Antwort, »aber mir fehlt die Zeit, ich muss weitergehen.« »Hättest Zeit genug, wenn du den Verstand hättest, sie auszunützen?«
»Das mag wohl sein, dass mir der Verstand fehlt«, sagte der Gaberl. »Deshalb gehe ich ihn jetzt suchen und kann nicht bei euch bleiben, so gern ich möchte.« Da wurden sie freundlich und lockten ihn alle mit sanften Worten, nur ein wenig mit ihnen zu spielen. Den blühenden Zweig wollten sie ihm inzwischen auf einem sicheren Ort verwahren, damit er ihn wieder bekäme. Den ließ er aber nicht aus der Hand und sagte, »Behüt euch Gott alle miteinander, ich gehe meinen Weg.« Damit entfernte er sich von ihnen, die ihm jetzt spöttisch allerlei nachriefen. Er aber machte sich nichts daraus und meinte bei sich, »Ich hab recht. Und das könnt ihr mir mit all eurem Schreien nicht nehmen.« Jetzt sah er eine weiße Taube vor sich herfliegen. Die tat so, als wollte sie ihm den Weg zeigen. Richtig, hat er sich gedacht, da gehen jetzt so viele Steige nach verschiedenen Seiten, und das Täuberl ist brav, dass es mich führen will. Es dreht ja von Zeit zu Zeit das Köpfchen nach mir her, um zu sehen, ob ich ihm folge. Freilich tue ich's. Die Taube flog ihm voraus und führte ihn durch ein herrliches Gefilde, bis sie vor einem weißen Hause anhielt. Sie flatterte mit den Flügeln, als wollte sie ihm andeuten, hier ist das Ziel. Dann flog sie über die Hofmauer hinweg und verschwand ins Innere. Gaberl kam freudig zur Pforte. Da verließ ihn aber die Freude. Und der Schrecken stand plötzlich bei ihm, denn er sah an der Tür einen Mann, den er wohl kannte. Er war aber diesmal nicht von Stein, wie dort an der Pforte, wo er einst mit Heilit gespielt hatte, sondern lebendig. Der Mann machte ein furchtbares Gesicht, daß der Knabe schier zitterte und fragte böse: »Was willst?«
»Hier möcht ich eintreten«,
antwortete Gabal verzagt.
»Das ist leicht gesagt und schwer getan. Geh deines Weges, woher du gekommen bist, und lass dich nimmer blicken sonst.« »Wer hat dich gerufen?«
»Eine Taube.«
»So«, sagte der Mann etwas gelinder. »Und wo ist dein Geleitbrief?«
»Hier«,
und er zeigte ihm den blühenden Zweig. Jetzt war der Mann ganz freundlich und sprach:
»Die Tür steht dir offen. Du kannst zur Frau Irtne gehen.«
Also ging er hinein und kam in ein erstes Zimmer. Das war voll von Kräutern, die dufteten und blühten in Töpfen, die auf Simsen rundherum standen. Dann kam er in ein zweites Zimmer. Da leuchteten Blumen in Glasgefäßen, die einen Leib wie aus Sonnenschein trugen und in wundersamen Farben erschimmerten, so daß das ganze Gemach von Licht und Farbe durchzogen war. Dann kam er in ein drittes Zimmer. Da stand eine alte Frau vor einem Herd, der war mit Kristallschalen bedeckt, in die sie Kräuter und Blumensaft presste. Sie wendete sich nach ihm um, blickte ihn mit scharfen, hellblauen Augen an und sprach: »Bist gekommen, Gabal? Was bringst?« Er überreichte ihr den blühenden Zweig.
»Das hier.«
Sie nahm den Zweig in die Hand und verwunderte sich.
»Brav, den hab ich mir schon längst gewünscht. Der hat mir gefehlt unter all dem, was ich an Blumen, Kräutern und Bäumen besitz. Der Zweig ist dort gewachsen, wohin ich nicht komm. Es ist aber etwas auf seinen Blättern geschrieben, was ich lesen kann. Ja, du sollst dein Geschenk von mir bekommen.«
Und sie goss aus den Kristallschalen Saft in ein Fläschchen.
»Das nimm. Das wird deiner Mutter gut tun und ihr wieder die Gesundheit geben.«
Er nahm es und dankte ihr herzlich dafür.
»Ja«, sagte sie, »du bist unter einem guten Stern geboren, Gabal.«
»Was heißt das?«
fragte er verwundert.
»Das heißt, dass so ein Sterndl, das am Himmel leuchtet, dich gern hat.«
»Ja, ich möchte es auch gern haben.«
»Du sollst es haben,
aber in anderer Weise. Denn das Sterndl selbst kann ich dir nicht geben. Das wohnt weit weg mit seinen Brüdern im großen Himmelreich.«
Und Frau Irtne ging mit ihm in das zweite Zimmer, nahm aus einem der Glasgefäße eine weiße Knospe und sprach:
»Die nimm mit. Wenn du wirklich ein braver Bub bist, der was Rechtes werden will, so wird das Knösperl morgen aufblühen und niemand wird es sehen außer dir. Dann wird es in die Heimat zurückkehren, woher es stammt. Aber die Erinnerung daran wird immer in dir leben und dein Glück sein. Jetzt geh heim, aber auf einem kürzeren Weg als der vorige war.«
Sie rief den Mann, der Pförtner war, und hieß ihn den Knaben geleiten, der von ihr mit dankbarem Herzen Abschied nahm. Der Pförtner führte ihn durch einen dunklen Gang zu einer Tür, die sich auf sein Geheiß öffnete.
»Gehab dich wohl, Gabal«,
sprach er. und er befand sich auf einmal in der strengen Winternacht auf dem Schlossberg, nahe der Türmerwohnung. Er ging froh hinein, und als er in das Zimmer trat, sagte die Magd: »Recht so, bist nicht zu lange ausgeblieben, jetzt kann ich wieder weg.« So befand sich der Knabe allein mit der Mutter. Diese schlug die Augen auf und flüsterte schwach:
»Bist du es, Gaberl?«
»Ja, Mutter, und ich bring dir deine Arznei.« Er reichte ihr den Löffel, in welchen er den Heiltrank der Frau Irtne aus dem Fläschchen gegossen hatte, und sie nahm und trank ihn.
»Oh mein Gott«,
seufzte sie hernach,
»wie ist mir's um vieles besser!«
Da kam gerade der Vater vom Läuten im Turm zurück und hörte diese Worte.
»Gott geb's«, sagte er, »dass es so sei.«
Aber er war doch traurig, weil ihn die Hoffnung schon verlassen hatte. Für den Buben aber war es Schlafenszeit, und er ging in seine Kammer hinauf. Die Knospe stellte er in einem Glas ans Fenster und legte sich mit glücklichem Herzen zur Ruhe. Als er am anderen Morgen erwachte, da schien die Wintersonne herein, und sein erstes war, nach der Knospe zu sehen. Die war aber jetzt zu einer weißen Sternblume erblüht, die wundersam erglänzte. Und wie der Gaberl mit gefalteten Händen vor ihr stand, sah er aus ihr eine weiße Gestalt mit Flügeln steigen, und er erkannte in dem Englein das Antlitz seines Spielkameraden Heilit. Der lächelte ihm zu. Dann entschwand die Gestalt und mit ihr die Blume. Der Gaberl ging jetzt selig hinab in die Wohnstube. Da saß die Mutter aufrecht im Bett, und ihre Augen blickten hell und froh. Der Vater stand bei ihr und sagte:
»So alt ich bin, habe ich nie glücklichere Weihnachten erlebt als diesmal.«
Der Gaberl aber dachte sich: »Und mir hat das Christkindl nie etwas Schöneres geschenkt als diesmal. Die Gesundheit meiner lieben Mutter.« Und wie er dieses im Herzen fühlte, ward sein Gesicht so verklärt davon, dass es die Mutter bemerkte und ihn zu sich rief. Als er bei ihr war, umschloss sie ihn mit den Armen und küßte ihn glückselig auf die Stirn.